Wenn nachts plötzlich dichter Rauch durch die Wohnungen zieht und Menschen denken, ihr Haus brennt, was berichten Ihnen die Bewohner über diesen Moment?
Ja, die BewohnerInnen waren auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schockiert und aufgewühlt danach, weil man muss sich das wirklich vorstellen. Wir haben das ja als Pressemitteilung der sicheren Orte, der Initiative öffentlich gemacht. Damals haben wir noch von einer Rauchbombe gesprochen. Das persönliche Erleben der Menschen aber war, sie sind aufgewacht in der Nacht, hatten dichten Rauch teilweise in ihren Wohnungen, haben die Wohnungstür nicht gesehen. Die dachten einfach wirklich, ihr Haus brennt.
Sie von der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg sprechen ja von einer weiteren Eskalation rechter Gewalt. Was meinen Sie damit?
Na, wir stellen fest, dass eben gerade noch weitere Grenzen überschritten werden und dass vor allen Dingen jetzt vermehrt ja auch der persönliche Wohnraum von Menschen angegriffen wird. Das ist natürlich alles keine komplett neue Sache, aber doch in dieser Dichte und in dieser Schlagzahl ja doch neu.
Und so von außen macht es den Eindruck, als würde sich hier rechte Gewalt gewissermaßen normalisieren. Wie erleben Sie das im Alltag in Cottbus?
Wir kämpfen gegen diese Normalisierung an, aber es ist tatsächlich für viele Menschen Alltag, nicht unbedingt jeden Tag angegriffen zu werden. Das wäre irgendwie eine unnötige Dramatisierung. Aber dieses ständig mitdenken zu müssen, auf der Hut zu sein, von anderen Menschen mitzubekommen, dass sie bedroht wurden, angegriffen wurden. Also es ist einfach insofern für aktive Menschen, für engagierte Menschen auf eine unschöne Weise normal. Und gleichzeitig ist es auch, ja, es überrascht oft nicht mehr, dass sowas passiert. Das ist ja auch eine Normalisierung. Und genau deswegen wollen wir mit unserer Initiative Sichere Orte die Sachen immer wieder skandalisieren, weil es Skandale sind. Aber das braucht sehr viel Energie, um immer wieder aufzustehen und zu sagen, ey, das ist aber überhaupt nicht okay, dass Menschen so angegriffen werden.
Wie verändert so eine latente, so eine dauerhafte Bedrohung? Ist es ja nicht nur eine latente Bedrohung, sondern es gibt ja immer wieder diese Angriffe. Wie verändert das die Menschen, die vielleicht dort wohnen, aber auch die Stadtgesellschaft in Cottbus?
So eine Angriffe haben ja einen größeren Radius an Wirksamkeit als die unmittelbar Betroffenen und auch viele andere Menschen, die das mitbekommen, wirkt es natürlich insofern auch einschüchternd, sich zu engagieren oder sich öffentlich zu äußern oder öffentlich auch klar gegen rechts zu bekennen. Das ist eine Gefahr, die von diesen Angriffen ausgeht. Und das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die wir in den letzten Monaten, Jahren feststellen, dass es weniger Leute gibt, die so ganz klar öffentlich sich äußern. Gleichzeitig verändert es aber auch was, na, zum Positiven möchte ich nicht sagen, aber Menschen beschließen auch unter so einer Bedrohungslage bewusst sich zu engagieren, weil sie sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und gerade die letzte Woche, die letzten zwei Wochen haben auch dazu geführt, dass es eine große Welle von Solidarisierung gab, sowohl überregional von irgendwie großen, bedeutenden Playern vermeintlich, aber auch lokal von Menschen in der Nachbarschaft, die vorbeigekommen sind und gesagt haben, so geht's aber gar nicht. Das ist auch ein positiver Effekt. Wir hatten eine Demonstration vergangene Woche am 30. April. Da waren 500-600 Leute und es war ein ganz, ganz besonderes Gefühl von Nähe und Verbundenheit, was total gut getan hat nach solchen Ereignissen.
Nähe und Verbundenheit nicht nur innerhalb der Stadtgesellschaft, sondern auch für die Menschen, die ganz konkret von Angriffen betroffen sind?
Ja, also vor allen Dingen die. Also ich erinnere an eine Situation, als eine 18-jährige Person, die auch angegriffen wurde, eine Rede gehalten hat und ganz persönlich erzählt hat, was das mit ihr gemacht hat. Und ich glaube, uns standen allen die Tränen in den Augen und es war total berührend, das zu hören, was das, ja, weil sie so sehr ihre Gefühle sehr offen gezeigt hat. Und am Ende hat die ganze Demonstration auf die Rede geantwortet mit dem Ruf, du bist nicht allein. Ich glaube, das ist gar nicht zu überschätzen, wie sehr so ein Moment auch tragen kann.
Es gab jetzt auch auf eine Synagoge in Cottbus, da wurde ein großes Hakenkreuz geschmiert. Unbekannte haben antisemitischen Schriftzug an die Wand geschmiert. Dazu ja auch die Angriffe auf Personen. Würden Sie sagen, wenn wir jetzt mal auf die TäterInnen schauen, haben wir es mit EinzeltäterInnen zu tun oder auch mit gefestigten rechten Strukturen, die ganz gezielt solche Orte und Menschen ins Visier nehmen?
Ja, noch sind die Leute, die sowas machen, nicht gefasst. Das ist Aufgabe der Polizei, da endlich mal auch Ergebnisse zu liefern. Aber ganz klar kann ich sagen, wir haben hier seit Jahrzehnten gefestigte rechte, rechtsextreme Strukturen, die eben ganz viele gesellschaftliche Bereiche mit einbeziehen. Da gibt es ein neonazistisches Hooligan-Milieu, da gibt es Unternehmen, da gibt es Sicherheitsfirmen, die den Namen Sicherheit natürlich nicht verdienen. Da gibt es verschiedene politische Gruppierungen von der AfD, dem Dritten Weg. Und die bilden ja ein alltägliches Geflecht von rechten Strukturen und solange die nicht zerschlagen werden und nicht da wirklich rangegangen wird, wird es immer wieder jugendliche Täter geben, die aufsteigen wollen, die sich beweisen wollen, die vielleicht noch gar nicht so gefestigt sind, aber eine brutale Wirksamkeit entfalten. Da können wir auf der Symptomebene rumdoktern und jetzt uns mit diesen Jugendlichen beschäftigen, ist auch wichtig, aber solange die Strukturen, die dahinter stehen, nicht beseitigt werden, wird sich das Problem nicht lösen.
Immerhin räumen ja Polizei und Verfassungsschutz ein, dass es eine starke rechtsextreme Szene in der Region gibt. Wenn ich Sie jetzt mit Ihrer Bemerkung vor an einer Minute richtig verstanden habe, deuten Sie ja subtil durchaus eine Kritik an, dass auch Betroffene berichten ja davon, dass sie sich nicht ausreichend geschützt fühlen. Wo sehen Sie Defizite bei Behörden?
Na, erstmal sehe ich das Defizit, dass, wenn das Problem benannt wird, das Problem Rechtsextremismus, immer fast reflexhaft hinterhergeschoben wird, aber der Linksextremismus, aber der Islamismus, da kommt immer so ein Nachklapp von Verharmlosung, der sich mir überhaupt nicht erschließt. Und gerade wenn ich das Problem so klar benenne, wie der Verfassungsschutz oder so, dann muss ich das doch auch lösen, sonst ist es doch einfach peinlich als Staat. Also ganz konkret ist jetzt auch letzte Woche eingerichtet worden, eine Sonderermittlungsgruppe, die da mal gut ermitteln soll und vielleicht auch Sachen liefern muss. Aber ich glaube, Staat ist viel, viel mehr als nur in dieser repressiven Schiene, auch in der Verantwortung, die Menschen zu stärken und zu schützen, die sich engagieren. Und das ist mehr als Rückendeckungsworte, sondern es geht auch darum, unsere Räume, unsere Orte ausreichend zu finanzieren, weil wir sehen uns ja eigentlich einen doppelten Angriff ausgesetzt der rechten Gewalt, die sich ganz manifest als Schlägergewalt äußert, aber auch einer Gewalt, einer strukturellen Gewalt von Kürzungen, von Marginalisierung von Zivilgesellschaft. Und da muss Staat Prioritäten setzen. Und das tut er gerade nicht mit der Kürzung bei Demokratie leben, mit Kultur, Sozialkürzungen, die uns ja alle treffen und die gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich ja ganz doll erodieren lassen.
Wie steht es eigentlich um die finanzielle Absicherung Ihrer Initiative Sichere Orte Südbrandenburg?
Unsere Initiative trägt sich komplett über Spenden, ist in dem Fall aber auch eine gute Sache. Wir wollen auch nicht staatlich abhängig sein, sonst können wir keine Kritik mehr üben oder es macht es schwieriger. Aber wir vertreten ja ganz viele Kulturorte, Wohnprojekte, Demokratieprojekte, die sich bei uns zusammengeschlossen haben. Und die haben eben mit diesen Kürzungen zu kämpfen. Die hängen ja ganz oft an kommunalen Geldern. Und da müssen sich Kommunen, da muss sich das Land entscheiden. Sind uns diese Keimzellen von Demokratie wichtig? Oder sind sie uns nur wichtig, wenn sie angegriffen werden, um dann dorthin zu fahren? Wir brauchen die aktuelle Betroffenheit, aber wir brauchen auch die langfristige Absicherung.
Was muss konkret passieren, politisch, aber auch gesellschaftlich, damit Menschen in solchen Projekten wie WK51 künftig nicht mehr zur Zielscheibe werden?
Ich glaube, es braucht da viele Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, dass politisch Verantwortliche und behördlich Verantwortliche wirklich, wirklich klar sich hinter diese Projekte stellen und klar die Angriffe verurteilen. Dann müssen auch die Eigentümergemeinschaft endlich handeln, dass da die Türen und Sicherheitsvorkehrungen so gefestigt werden, dass es viel schwieriger ist, dort einzudringen. Und die Orte, die so gefährdet sind und die auch immer, wie die WK, die wurde regelmäßig mit Fadenkreuzen an der Hauswand markiert, die müssen einfach besondere Aufmerksamkeit auch von Polizei erfahren, dass die Leute da drin geschützt werden. Und weitere Projekte müssen in die Lage versetzt werden, langfristig zu überleben. Weil wir reden hier viel vom Strukturwandel in der Region. Da sind die Menschen, die den vorantreiben. Das sind die Menschen, die hier im Alltag dafür sorgen, dass es gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, dass es ein kulturelles Leben gibt. Wenn die Menschen aus Angst entscheiden, wegzugehen, dann sieht es düster aus.